Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung?
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was raus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.
Der Teufel steckt im Detail. Also reden wir heute wieder über den Teufel im Detail, über den roten Teufel, der kommende Saison in der zweiten Liga spielen wird. Wir bleiben drin. Seit gestern ist es hochoffiziell, seit letzter Woche ist es schon sicher. Rostock steigt ab, Wiesbaden geht in die Relegation. Und wir schießen am letzten Spieltag den ersten FC Braunschweig, hätte ich fast gesagt. Eintracht Braunschweig mit 5:0 vom Betzenberg. Heute ist Pfingstmontag. Es ist 11.30 Uhr. Pfingsten hat irgendwas zu tun mit dem Heiligen Geist. Wir müssen nicht weiter über die Kirche sprechen. Ich begrüße den Heiligen Geist unseres Podcasts. Guten Morgen, kann man ja noch sagen, um 11:30 Uhr, lieber Sebastian.
Guten Morgen, David. Grüß dich. Hattest du ein genauso gutes Wochenende wie ich? Ich finde, das waren sehr schöne Pfingsten bisher. Wetter wurde gut, FCK in der Liga, ohne eigenes Zutun ja eigentlich schon am letzten Wochenende, aber jetzt nochmal einen schönen Saisonabschluss hingelegt gegen die Eintracht. Hätte schlechter laufen können, die Woche hätte blöder anfangen können. Für uns ja auch selten, montags morgens mal aufzunehmen, normalerweise ja immer sonntags abends. Deshalb sind wir super fresh heute unterwegs und können nachher den Zuhörenden an den Endgeräten wieder unsere Einschätzung zu dem, was wir gesehen haben, abgeben.
Also ich muss sagen, bei mir war gestern die Spannung schon echt so ein bisschen weg.
Ja.
Bei der Mannschaft offenbar nicht. 5 Tore muss man auch trotzdem mal schießen, wobei sich Braunschweig ja schon dann auch relativ früh aufgegeben hat, aber darüber reden wir gleich. Mhm. Vergangene Woche war ich nach dem Spiel gegen Hertha wirklich angesäuert, auch darüber reden wir vielleicht gleich, und habe dann umso mehr bei dieser Abwehrschlacht mitgefiebert, die sich Braunschweig da gegen Wien Wiesbaden geliefert hat. In Unterzahl, weil einer war verletzt, sie konnten nicht mehr wechseln und sie halten irgendwie dieses, was war es denn, 1:0, glaube ich sogar, ne?
Ja.
Also da habe ich mehr mitgefiebert als so bei so manchem FCK-Spiel diese Saison, würde ich fast sagen.
Ja, das stimmt, das war schon sehr spannend, da wurden die Fingernägel kurz, aber es hat sich einfach dann gut angefühlt. Es war super viel Druck im Kessel. Wir haben es ja auch gemerkt, die letzte Podcast-Ausgabe, das war nach dem Spiel gegen Wien Wiesbaden. Weiß nicht, ob du dich erinnerst. Da waren wir ja wirklich so schon auf dem Trichter zu sagen, okay, die Mannschaft zeigt gar keine Tendenz nach oben. Jetzt schwierige Spiele, dann kam Kiel, Magdeburg und ja, da haben wir es ja dann im Prinzip schon, haben wir den Grundstein gelegt dafür, dass wir jetzt in der Liga bleiben können. Muss auch mal sagen, 7 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das heißt, wir hätten die Siege gegen Kiel und Magdeburg jetzt im Nachhinein betrachtet gar nicht gebraucht.
Ja, gut, das ist mir zu viel Spekulatius, weil die Dinge dann auch anders laufen. Unsere letzte Podcast-Aufnahme war übrigens nicht nach Wien, sondern nach Magdeburg. Also wir haben das schon letztes Mal dann auch gefeiert.
Stimmt. Ah ja, ich erinnere mich. Siehst du, aber das blendet man immer aus. Man ist dann immer. Ja,
du bist zu sehr auf Negative gepolt, ja, lieber Sebastian.
Defizitorientiert, so bin ich eben. Kann ja nichts machen.
Wir wollen aufs Positive gucken, indem wir jetzt anfangen mit dem Spiel von gestern. Danach hat der liebe Sebastian eine seiner befürchteten Statistiken noch mitgebracht. Und am Ende wollen wir auch noch über Friedhelm Funkel sprechen, der gestern sein letztes Heimspiel auf dem Betzenberg hatte. Er wird nicht Trainer bleiben beim ersten FCK. Wir wollen uns angucken, was er geleistet hat bei uns. Wollen darüber diskutieren, ob das eine gute Entscheidung ist oder eine schlechte für den FCK. Jetzt gehen wir aber ins Spiel, oder?
Das sollten wir tun. Außerdem wollen wir noch einen kleinen Blick auf Leverkusen werfen. Das wollte ich noch ergänzen, weil wir haben ja noch dieses eine Spiel, das ist ja noch da. Ne, das wird ja noch
kommen. Ja, das hat, du, in meinem Kopf ist das schon gewonnen.
Ja.
Also insofern.
Also ich glaube, es geht auch wirklich darum, dass wir uns nochmal angucken, wie kann Leverkusen den FCK tatsächlich dann auch besiegen. Das wird schwierig, aber es ist nicht unmöglich. Deshalb, wir geben gute Tipps. Also Leverkusen, Xabi Alonso, wenn er wie immer dann, wenn bei seinem Podcatcher aufleuchtet, Teufel im Detail, neue Folge, kann sich schon freuen, es wird wertvolle Informationen geben.
Absolut, jetzt gibt's wertvolle Informationen zum Spiel gestern gegen Eintracht Braunschweig. Wir haben gut rotiert in der Anfangself, das lag daran, dass wir viele Sperren hatten. Mhm. Elvedi war gesperrt, Zimmer war gesperrt, Ache wurde geschont etc. pp. Am Ende standen auf dem Platz Julian Krahl im Tor in der Innenverteidigung, Dreierkette mit Touré, mit Tomiak links und in der Zentrale durfte Kevin Kraus sein Abschiedsspiel geben.
Vielleicht.
Der Sky-Reporter hat es gesagt, dass der Vertrag auslaufen würde. Und ich gehe nicht davon aus, dass er verlängert wird. Großer Spieler in den letzten Jahren, würde ich sagen. In der Geschichte des FCK vielleicht nicht, aber hat viele Schlachten für uns geschlagen. Also das hat er sich dann auch verdient gestern, wenngleich man seine Geschwindigkeitsdefizite schon echt heftig gemerkt hat. Teilweise. Das aber lass uns da vielleicht nachher noch drauf sprechen. Lass uns erstmal jetzt die Aufstellung fertig machen.
Ja.
Rechter Verteidiger war Frank Ronstadt, links hat Puchacz gespielt, dann auf der, ich würde sagen, Doppelsechs Karlotsch und Raschel.
Ja.
Und vorne drin dann, na, ich würde fast sagen, dass Redondo auf der 10 stand und Hanslik und Ritter die Sturmspitzen gemacht haben, wobei das sehr variabel war.
Ja.
Also, wir sind wieder aufgetreten im 5-2-1-2, 3-4-1-2, nennt es wie ihr wollt. Hauptsache Dreierkette.
Genau. Und zum ersten Mal stand Jan Elvedi nicht auf dem Feld. Vielleicht auch erwähnenswert, er hat sonst jede Minute gemacht. Und jetzt das letzte
Spiel. War aber gesperrt.
Ja, glaube ich, oder? War er gesperrt oder war er verletzt?
Ja.
Okay.
Nee, hat letzte Woche die 5. Gelbe
bekommen. Okay, ja, ist ja auch was.
Bei dem Foul gegen Tabakovic, dem Elfmeter.
Ja, da muss man schon sagen, da sieht man auch Jan Elvedi, echt ein solider Verteidiger, der das wirklich gut gemacht hat über die Saison. Eine der wenigen Konstanten, kommt nachher wahrscheinlich auch in meinen Thesen nochmal zu sprechen. Er war wirklich eine Konstante über die ganze Saison, von daher schade, dass er im letzten Spiel nicht dabei sein konnte. Auf der anderen Seite Kevin Kraus. Ich wäre mir da nicht so sicher, ob er uns wirklich verlässt. Ich kann mir vorstellen, dass er für die Mannschaftshierarchie eine wichtige Rolle spielt. Er war, glaube ich, zeitweilig dann auch Kapitän. In Abwesenheit von
Beginn ab.
Zimmer war er von Beginn an Kapitän, ja.
Ja.
Und ich glaube, für die Kabine ein wichtiger Spieler. Er hat in dem Spiel auch noch mal gezeigt, man kann ihn schon noch bringen auf dem Niveau. Man hat aber auch, wie du sagst, seine Defizite ganz klar erkennen können. Aber ich wäre mir nicht so sicher, ob man ihn einfach so gehen lassen sollte. Kann natürlich auch sein, dass er sagt, wenn er bleibt, will er auch spielen. Das wird, glaube ich, eher schwierig. Aber wenn man ihn einfach fürs Mannschaftsgefüge, für die Teamhierarchie weiter verpflichten kann, glaube ich, wäre das ein Angebot, wovon der FCK schon profitieren könnte.
Da warten wir einfach ab, was nach dem Pokalfinale in der Sommerpause passiert.
Ja.
Vielleicht hat der Sky-Reporter ja auch Quatsch geredet und Kraus hat noch ein Jahr Vertrag.
Nee, ich glaube, der Vertrag läuft schon aus, aber man kann sich ja darauf verständigen, wie es weitergeht. Also es heißt ja nicht, dass er schon das nächste Angebot vorliegen hat und da weg ist, sondern da ist ja durchaus was möglich. Hanslik hat ja auch einen auslaufenden Vertrag, da habe ich auch noch nichts gehört. Würde, wenn ich bin nicht tief drin, ich kenne die Zahlen nicht, aber allein für den Teamgedanken, ich sag jetzt mal, die Achse auch an Spielern, die sich mit dem Verein identifizieren, die wirklich auch so Arbeiter auf dem Feld sind, sind Kraus und Hanslik, glaube ich, zwei Spieler, über die man schon nachdenken könnte, wenn sie mit weniger Einsätzen als oder wenn sie jetzt nicht unbedingt mit einer Stammplatzgarantie in die Verhandlungen gehen.
Ich würde vorschlagen, wir vertagen diese Diskussion auf die kommenden Wochen, vielleicht die kommende Woche nach dem Pokalspiel, denn wir planen, ja, mit unseren Planungen ist ja nie so weit her, wir planen einen Saisonrückblick. Übrigens, ich habe ja in der letzten Folge versprochen, dass es hier an dieser Stelle eine kleine Überraschung geben wird. Die wird es heute nicht geben, aber vielleicht in der nächsten Folge.
Ja.
Es hat leider nicht hingehauen.
Genau.
Aber wir arbeiten daran.
Ja.
Vielleicht kann man so viel verraten, wir werden vielleicht hoffentlich unseren ersten Gast haben. Abonniert uns, dann werdet ihr es mitbekommen.
Geschickte Werbeeinlage, gut gemacht.
Zurück zum Spiel. Ich glaube echt, dass, also ich habe normalerweise schreibe ich hier 2 DIN A4 Seiten voll, 2 bis 3. Bei dem Spiel gestern habe ich 12 Stichpunkte aufgeschrieben und davon sind 5 die Tore. Mhm. Insofern können wir das, glaube ich, auch halbwegs knapp halten. Mhm. Braunschweig kommt gut ins Spiel am Anfang. Drücken, ich glaube, Sané, das ist der kleine Bruder von Leroy, oder?
Sidi Sané, ja, ich glaube, ja.
Genau, genau. Macht uns ordentlich Probleme hinten drin. Gerade der doch etwas langsamere Kevin Kraus in der Zentrale hat ordentlich Probleme gegen diesen quirligen, schnellen Spieler. Der taucht, glaube ich, 2-mal gleich vor Kral auf in den ersten 7 Minuten, weil unter anderem eben auch Kraus einfach nicht hinterherkommt und Kral hält 2-mal fast überragend, würde ich sagen. Da hätte es schon dann auch 1-0, 2-0 stehen können. Das war's dann aber auch, wenn man ehrlich ist. So, danach ist es dann extrem abgeflacht. Es war ein richtig heftiger Sommerkick. So, man hat gemerkt, dass beide Mannschaften groß durchgewechselt haben. Auch, ich glaube, auch die Braunschweiger hatten 6 oder 7 Veränderungen. Dabei ging's ja noch um was, ne? Es ging ja noch darum, Platz 14 zu erreichen.
Ja.
Und Platz 14 bedeutet, dass du in der DFB-Pokal-Auslosung kommende Saison im Profitopf bist. Das heißt, du spielst halt nicht gegen Bayern München oder Borussia Dortmund oder Bayer Leverkusen, sondern gegen Waldhof Mannheim oder den ersten FC Saarbrücken, die du dann natürlich weghauen musst als Zweitligist oder nicht.
Ja, das ist natürlich schon auch ein Vorteil, das stimmt. Von daher können wir froh sein, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ich finde, du hast es ganz richtig analysiert. Also in den ersten 10 Minuten war Braunschweig etwas präsenter auf dem Feld. Die waren etwas griffiger in den Duellen. Lautern hat Schwierigkeiten gehabt, reinzukommen. Hat Schwierigkeiten gehabt, die Bälle zu halten, weil Braunschweig sehr gut angelaufen ist. Eine ähnliche Spielanlage gepflegt hat wie wir. Außer, dass sie dann sehr schnell den Ball hinter die Ketten gespielt haben. Und da hat man dann halt, oder hinter die letzte Kette gespielt haben. Da hat man dann auch gemerkt, dass Kraus schon in der Rückwärtsbewegung, ja, er ist jetzt kein Jan Elvedi, der ist deutlich schneller auf dem Feld unterwegs, gehört ja auch zu den schnellsten Innenverteidigern der Liga. Bei Kraus hat man das schon gemerkt, er konnte es dann auch übers Stellungsspiel nicht so gut ausgleichen und Braunschweig hätte auch in Führung gehen können. Da konnte sich dann Kral auszeichnen, im 1 gegen 1 haben wir ja schon zu Mitte der Saison gesagt, wirklich einer der Top-Torhüter der Liga. Insgesamt ist es einfach fantastisch, seine Entwicklung zu sehen, wenn man bedenkt, dass er in der Saison, in dieser Saison eigentlich erst in die Stammtorhüterposition reingekommen ist. Dem konnte man wirklich in den Spielen beim Besserwerden zugucken. Und den haben auch Verletzungen nicht aus dem Rhythmus und aus der Leistung gerissen. Der ist echt super stabil für einen Keeper in dem Alter. Und hoffentlich können wir auch mit ihm weitermachen nächste Saison. Das ist wirklich schön, dem beim Besserwerden zuzugucken.
Größter Schockmoment für mich gestern in dem Spiel, als Ucha Kral auf den Unterarm tritt. Ich glaube, der Arm, der auch verletzt war.
Ja.
Gegen Hannover, meine ich, hat er sich diese Verletzung zugezogen, ne, wo dann Himmelmann dann 3 Spiele lang rein musste.
Ja.
Also ohne Kral wird's dann gegen Leverkusen aber richtig schwierig.
Nee, also Leverkusen werden wir nicht ohne eine Top-Torhüterleistung besiegen können. Das ist jetzt völlig unironisch. Also da muss Kral muss den Tag seines Lebens haben. Also sonst werden wir den DFB-Pokal nicht gewinnen können.
Ja. Dann lass uns schnell auf das 1-0 gehen in der 36. Minute. Schießt Marlon Ritter sein erstes von dann am Ende 3 Toren. Mhm. Wir kommen durch die Zentrale, das haben wir häufiger gemacht gestern, gerade mit Raschel, der dann auch sehr präsent war.
Ja.
Wenn wir so im Angriffsdrittel dann waren, Raschel und Redondo versuchen sich da in den 16er zu kombinieren, scheitern aber dann der Abpraller kommt zu Marlon Ritter, das ist ja ein grandioser Fußballer, sieht sofort, dass links Puchac frei ist, legt direkt raus, Pucha flankt, der Ball rutscht durch an langen Pfosten auf Almami Touré, der ja auch schon dafür bekannt ist, dass er die eine oder andere Großchance kläglich versemmelt. Deswegen dachte er sich gestern, das mache ich heute nicht, ich lege den Ball nochmal in die Mitte. Und da steht dann Marlon Ritter und haut das Ding aus 2 Metern rein. XG-Wert von 0,94 habe ich bei Sky gesehen. Ja. Den darf man dann also auch reinmachen.
Den darf man machen, den macht er auch. Also, wie du gesagt hast, einfach schön anzusehen bei Ritter, der gestern sowieso einfach einen Sahnetag hatte, dem das Spiel aber auch extremst entgegengekommen ist, so wie es gelaufen ist, hat dann mal was gemacht, was man beim FCK super selten sieht, nämlich mal wirklich einen diagonalen Ball gespielt, öffnet da schön den Raum und Pucher ist dann halt einfach auch mit seinen Hereingaben wirklich ein entscheidender Faktor. Schon die ganze Saison gewesen. Der bringt sie einfach super präzise, schwierig für den Torhüter, gut für die Mitspieler, mit sehr viel auch Tempo und Druck rein. Und Touré hat ja auch schon in der ein oder anderen Situation, wenn man mal von den Großchancen, den Vergebenen absieht, gezeigt, dass er wirklich auch ein Innenverteidiger ist, der nach vorne auch durchaus ja, Kompetenzen mitbringt. Ja, der legt den da nochmal schön zurück. Das war jetzt auch nicht selbstverständlich. Vielleicht der ein oder andere hätte versucht, selbst abzuschließen. Der hat dann nochmal den besser positionierten Mann gesehen in der Mitte. Das war schon gut. Und das zeigt auch, dass Touré halt einfach wirklich, der ist eigentlich prädestiniert auch für so eine Rolle, eher als rechter Innenverteidiger auch in der Dreierkette. Das steht dem einfach wahnsinnig gut. Da kann er auch mal seine Dynamik mit nach vorne entfalten. Und im besten Fall läuft es dann halt auch so wie gestern.
Wir werden ihn ja voraussichtlich kommende Saison auch noch bei uns sehen.
Er hat noch Vertrag, soweit ich weiß, ja.
Ja, soweit ich weiß, läuft der Vertrag noch ein Jahr. Mal gucken, es wird sich ja wahrscheinlich viel ändern. Es gab noch eine Chance für Braunschweig dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, auch wieder Sané. Mhm. Braunschweig steckt von rechts quer durch unsere Dreierkette. Auch da sieht aus meiner Sicht Kevin Kraus nicht sonderlich gut aus. Frank Rundstadt ist dann aber glücklicherweise schnell genug und ist rechtzeitig da, um Sané am Abschluss zu hindern. Wenn er einen Schritt später gekommen wäre, dann wäre das Ding wahrscheinlich zum 1:1 drin gewesen.
Ja.
Das war's aber. Es war ein wahnsinnig langsames Spiel, wenig Bewegung von beiden Mannschaften. Also ein richtiger Sommerkick, wie gerade eben schon gesagt.
Ja, und es lebte eigentlich dann auch eher von, ich sag jetzt mal Einzelaktionen, von guten Einzelaktionen, als jetzt vom irgendwie taktischen Ansatz. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das Spiel 5-0 für den FCK enden würde. Da hatten wir wirklich mal ausnahmsweise eine richtig gute, bockstarke zweite Halbzeit, aber auch da mit sehr vielen guten individuellen Aktionen nach vorne und Standards. Kommen wir ja gleich noch drauf. Aber insgesamt fand ich, dass auch aufgrund der vergebenen Chancen in der ersten Halbzeit von Braunschweig dann auch irgendwie bei Braunschweig so ein bisschen die Luft raus war. Das war schon irgendwie, ja, so nach 10-12 Minuten kam Lautern einfach besser in die Duelle und dann hat man gemerkt, Braunschweig hatte dann auch einfach nicht mehr so die Spannung und das ist auch okay. Die haben jetzt wirklich bis zum 33. Spieltag mehr oder weniger die ganze Zeit im Abstiegskampf gesteckt und zwar richtig tief drin, auch schon am Anfang der Saison, haben sich da rausgearbeitet, sind immer wieder reingerutscht, sind immer wieder aufgestanden und ich kann mir einfach vorstellen, dass das einfach so intensiv ist, einfach so ein Auf und Ab die ganze Zeit zu haben, dass du dann vielleicht einfach, ja, dann nicht mehr so dagegen hältst, wenn dieser ganze Druck von dir einmal abgefallen ist. Das Gleiche könnte man auch für Lautern sagen, aber die haben natürlich noch was, auf was sie hinarbeiten. Die wollen noch das Pokalfinale spielen und gewinnen. Sie wollten auch einen schönen Saisonabschluss, glaube ich, für die Fans nochmal produzieren. Das ist ihnen ja auch gelungen. Einfach auch nochmal, um Danke zu sagen, sozusagen für die Unterstützung in auch keiner leichten Zeit. Deshalb war die Grundspannung, glaube ich, bei Lautern einfach ein bisschen höher, was dazu geführt hat, dass sie nicht unverdient 1:0 in die Pause gegangen sind und dann in der zweiten Halbzeit, ja, nahmen die Dinge ihren Lauf.
Sebastian, spielst du EAFC 24?
Hin und wieder, gestern erst.
Aber nicht, du spielst nicht Ultimate Team, ne?
Nein, ich spiele Karrieremodus mit Lautern natürlich. Ich bin aufgestiegen in die erste Liga.
Okay. Ich spiele Ultimate Team. Und wenn du den Team of the Season Heung-Min Son in deinem Team hast oder Dembélé, dann machst du genau solche Tore wie Marlon Ritter in der 48. Minute.
Ja.
Du läufst, also wenn du die Meta spielst, dann läufst du von außen an die Strafraumkante und haust das Ding mit einem Innenriss ins lange Eck, in den Knick.
Ja.
Genau so ein Traumtor, das eigentlich nur auf der Konsole oder auf dem Computer fällt, schießt Marlon Ritter gestern zum 2:0. Es ist ein Freistoß auf der linken Seite. Puchacz und Ritter stehen da. Vorher hat eigentlich Ritter immer ausgeführt. Dieses Mal führt Puchacz aus, aber sehr, sehr kurz nur, nämlich zu seinem Nebenmann. Und der läuft, wie gesagt, zur Strafraumkante und haut das Ding in hohem Bogen grandios ins lange Eck. Eventuell ist das vielleicht Tor des Monatsmaterial. Geiles Tor. Geil, richtig gute Bude.
Auf jeden Fall, also Traumtore kann er. Ne? Letztes Spiel ja auch gegen Hertha, das Freistoßtor, das war ja auch ein Sahnestückchen. Ja. Das muss man schon sagen. Ja, wenn es jetzt, ich sag mal so, wenn ich jetzt aus Braunschweiger Sicht, kannst du natürlich einfach auch dann Ritter 20 Meter vom Tor nicht so, also ohne Gegnerdruck da laufen lassen. Dass der einen wahnsinnig guten Schuss hat, das weiß man sicher auch in Braunschweig. Aber auch da sieht man, da standen ja, ich weiß gar nicht, waren es Pucher und Ritter bei der Ausführung des Freistoßes, haben sich da auch, es hat ewig gedauert. Es war irgendwie gefühlt eine Minute, standen die da und haben sich irgendwie unterhalten, wie sie jetzt den Freistoß ausführen wollen und nehmen dann die Variante einfach antippen, loslaufen. Da war einfach Braunschweig total gepennt, kein Gegnerdruck aufgebaut und dann 2:0 nach 48 Minuten, richtig fies. Und das 3:0 kommt ja dann im Prinzip direkt hinterher.
6 Minuten später.
Ja.
Braunschweig ist im Angriff, verliert bei uns im Strafraum den Ball. Mhm. Die Kugel kommt zu Frank Rundstedt. Der braucht ewig. Der hat ganz viel Wiese vor sich.
Ja.
Kann eigentlich einfach nur durchgehen und braucht ewig. Es war ein Wahnsinn. Ich dachte, was macht der? Er vertändelt den Ball dann auch.
Ja.
Aber der Braunschweiger, der den Ball erobert, will ihn zurückspielen auf seinen Innenverteidiger und mit einem grandios schlechten Ball schlägt er ihn direkt in den Lauf von Daniel Hanslik, der einfach nur durchgehen muss und dann zum 3:0 einschiebt.
Genau, das war Donkor, der vorne den Ball verliert, ihn dann im Prinzip wiederholt, gewinnt gegen Rundstedt, der nicht, wie du sagst, nicht in den Antritt reinkommt, einfach nicht gut startet, keine Geschwindigkeit aufnimmt, nimmt ihm den Ball gut ab, spielt ihn unkonzentriert nach hinten. Solche Situation kennen wir als FCK-Fans ja auch, hatten wir auch schon in unseren Reihen das ein oder andere Mal. Donkor wird nächste Saison nicht mehr für Braunschweig spielen, nicht wegen dieser Situation, aber er wechselt ja nach Gelsenkirchen.
Nach Schalke, ne?
Ja, nach Gelsenkirchen.
Ja. Dann war die Messe eigentlich gelesen.
3:0.
Obwohl 3:0 steht's und die Messe war eigentlich gelesen, obwohl wir 4 Minuten später in Gestalt von Almami Touré, also sowas Dummes habe ich selten gesehen, so eine dumme rote Karte. Wir führen 3:0, Touré macht echt ein tolles Spiel und haut dann mit dem Ellbogen nach einer Ecke auf Nicolaou ein, der ihn vorher ein bisschen provoziert und ihn auch ein bisschen schubst. Kann man vielleicht auch gelb dafür geben, dann wäre es die zweite gelbe Karte. Keine Ahnung, ist mir auch egal, um ehrlich zu sein. Touré darf sich da nie im Leben so gehen lassen. Und schon gar nicht, wenn es 3:0 steht und die Sache eigentlich echt abgefrühstückt ist.
Ja, saublöde Aktion. Ich finde auch, dass man vielleicht über Gelb hätte nachdenken können. Es war keine.
Für Touré?
Ja.
Ah, nie im Leben.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es wäre keine Fehlentscheidung gewesen. Ich meine, wir hatten ein paar Situationen in dieser Saison. Karlotsch hat mal für eine ähnliche Situation, aber da hat er richtig eine Schlagbewegung gemacht. Ich glaube, mit dem Ellenbogen einfach dem Gegner richtig in die Magengrube. Ich glaube, auch bei einer eigenen Ecke oder sowas gegeben. Das fand ich jetzt eher eine Tätlichkeit. Dafür gab es dann Gelb. Wir haben den Schultercheck gesehen von Pucher. Dafür gab es dann Gelb. Das waren für mich eher rotwürdige Aktionen. Das von Touré war meiner Meinung nach einfach ein bisschen, ja, es war doof, es war hitzig, es war nicht überlegt in der Situation. Der Gegner lässt ihn halt auflaufen. Aber für mich sah das eher nach einem im Prinzip energischen Wegdrücken aus, als nach einem wirklichen Schlag. Von daher, ja, blöde Aktion, ich glaube, da sind wir uns einig. Ich fand jetzt Rot ein bisschen hart, aber ja, Almami Touré sollte eigentlich so versiert sein, so viel Erfahrung haben, dass er sowas nicht machen muss.
Ja, der läuft ihm noch hinterher und haut ihn dann, also das ist schon, also für mich eine klare Tätigkeit.
Ja.
VAR hat auch nicht eingegriffen. Insofern.
Ja, hatte aber auch nicht bei Pukas Ellenbogencheck, wo ich sage, das finde ich eher rot, weil es keine klare Fehlentscheidung ist. Du kannst da schon rot für geben. Ich finde aber, hättest auch gelb geben können. Meine ich,
Florian Heft verteilt ja gerne rote Karten auf dem Betzenberg. Das war doch der, der auch gegen Waldhof damals gepfiffen hat.
Ne? Ja, ja. Aber vielleicht.
0-0 in doppelter Unterzahl.
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zu Touré. Blöd, dass er vom Platz geflogen ist, aber er hatte wirklich ein gutes Spiel. Er hat eine Passquote von 94%. Angekommene Pässe, er hat eine Torvorlage, nämlich die von die Vorlage zum 1-0. Die hat er beigesteuert. Er hat 100% seiner Tackles gewonnen und eine ordentliche Zweikampfquote auch. Also er hat ein ganz gutes Spiel gemacht. Vor allem offensiv war er ja relativ wirksam und bringt sich selbst um die Lorbeeren für ein gutes Spiel bis dahin.
Das Gute ist, oder die positive Nachricht ist, dass rote Karten aus der Liga nicht für den Pokal zählen.
Ja.
Das heißt, er wird kommende Woche auflaufen können, wird uns aber vermutlich, wenn er denn bei uns bleibt, die beiden Saisoneröffnungsspiele nächste Saison, die beiden ersten Spiele nächste Saison fehlen.
Ja.
Dann gehen wir weiter. 11 Minuten später, 69. Minute, schießt Manuel Ritter sein drittes Tor. Es ist ein Konter. Wieder Ballgewinn bei uns am Strafraum. Braunschweig kommt wieder nicht nach hinten. Also wer dachte, die drehen dann vielleicht nochmal auf. Mit 11-10 weit gefehlt. Über Hanslik und Redondo kommen wir über links. Und Redondo braucht auch wieder ewig. Ritter ist da auf der rechten Seite komplett blank. Er winkt gefühlt schon 5 Minuten. Spiel mir endlich den Ball. Und Kenny macht's einfach nicht. Und trotzdem kommt Braunschweig einfach überhaupt nicht mehr in die defensive Aktion, kommt überhaupt nicht mehr in die Absicherung. Deswegen kann Redondo nach gefühlt 5 Minuten dann den Ball dann doch rechts rüberlegen. Ritter läuft alleine aufs Tor zu und schiebt ein. Also spätestens dann hat er sich Braunschweig einfach komplett aufgegeben.
Ja.
Die Nummer war einfach erledigt. Wir legen dann sogar nochmal nach. 6 Minuten später schießt Aaron Opoku ein Freistoß zum 5-0. Also an dem Tag hat dann am Ende, zumindest gegen Ende des Spiels, auch einfach alles geklappt bei uns.
Ja, genau. So kann man es zusammenfassen. Die zweite Halbzeit, da hat Braunschweig dann auch, ja, obwohl sie in Überzahl waren, über 30 Minuten, kamen sie gar nicht dazu, ihr eigenes Spiel aufzuziehen, weil Lautern das auch einfach gut gemacht hat. Auch die Einwechselspieler, die kamen, haben das gut aufgefüllt und konnten mit dem bisschen Druck, den Braunschweig noch in der ein oder anderen Szene dann entwickelt hat, eigentlich genauso gut umgehen wie die Mannschaft da vorne. Also die Mannschaft in der ersten Halbzeit. Es wurden ja auch nochmal einige Spieler eingewechselt, die man länger nicht gesehen hat. Soldo, Hercher kam noch, Clement kam für ein paar Minuten.
Soldo haben wir letzte Woche gegen Hertha gesehen.
Ja, genau, aber davor eine ganze Zeit lang nicht. Von daher, der war ja auch ein bisschen raus. Fand ich schön, dass sie nochmal die Möglichkeit hatten, auch vor fast vollem Haus nochmal aufzulaufen und Tschüss zu sagen.
Soldo auf jeden Fall. Bei den anderen warten wir es mal ab.
Ja.
Ob die Tschüss sagen. Soldo wird wahrscheinlich nicht verpflichtet. Geht auch gar nicht, weil Köln jeden Spieler braucht.
So wie ich gehört habe, ist Hercher auch beim 1. FC Magdeburg ganz heiß im Gespräch und offensichtlich soll es da schon. Aber das ist ja auch immer nur Gerüchte, ne? Also ich glaube aber, er wird uns verlassen. Ja.
Wir beteiligen uns nicht an der Gerüchteküche, nein. Wir warten einfach ab, was da passiert. Und jetzt warten wir ab, welche Statistik-Facts du rausgesucht hast, denn ich würde sagen, wir beenden das Spiel, es gibt nicht mehr zu sagen. Wir freuen uns über einen Kantersieg zum Saisonende, über eine gelungene Generalprobe vor dem Pokalspiel.
Ja.
Und jetzt überlasse ich dir das Mikrofon.
Oh je, die große Bühne. Naja, gut. Also wir hatten ja in der letzten Folge so ein bisschen diese Diskussion aufgegriffen, die sich da entfaltete, ohne jetzt, ja, vielleicht müssen wir es erstmal ein bisschen rahmen. Das war jetzt das letzte Ligaspiel von Friedhelm Funkel als Trainer beim 1. FC Kaiserslautern. Es gab, es war ein schöner Ausklang, dieses Spiel. Aber wenn man sich überlegt, wie die Situation davor war, die letzten Spiele war, es ging doch hier und da hin und her. Es gab dann auch Diskussionen, die öffentlich, halböffentlich ausgetragen worden sind, über die richtige Formation, über die Art und Weise, wie der FCK von der Formation her aufzutreten hätte, um zu gewinnen. Da war die Diskussion Viererkette, Dreierkette. Dann gab es ja diese Pressekonferenz, auf der Friedhelm Funkel nochmal Zahlen präsentiert hat und gesagt hat, naja, die Viererkette ist gar nicht so übel für diese Mannschaft. Und wir haben es jetzt auch dann gegen Hertha gesehen, haben wir mit der Viererkette gespielt. Und ja, mit den entsprechenden Effekten, die wir davor auch schon beobachtet haben. Aber ja, vielleicht hatte er recht. Wir wussten es nicht so genau. Wir waren uns nur sehr sicher, dass die Statistik, die Friedhelm Funkel da bei der Pressekonferenz in den Raum gestellt hat, irgendwie nochmal einer Überprüfung standhalten müsste, damit sie auch wirklich Gültigkeit besitzt. Ich habe mir mal einfach mal angeschaut, wie viele Spiele wir eigentlich diese Saison in Viererkette gespielt haben, wie viele wir in der Fünfer- bzw. Dreierkette gespielt haben und wie da die Punktausbeute ist. Interessiert dich das, lieber David?
Ich bin sehr gespannt. Ich kenne die Ergebnisse ja schon. Du hast sie ja schon verraten.
Ich habe sie dir vorhin schon verraten. Sonst hätten wir ein kleines Ratespiel gemacht.
Ich tue jetzt einfach so, als wüsste ich das nicht mehr. Sebastian, wie oft haben wir denn in Viererkette gespielt?
David.
Wenn ich Friedhelm Funkel glauben darf, dann haben wir 8-mal Fünferkette gespielt und davon 7 Spiele verloren. Stimmt das denn?
Erst zur Methodik, David. Ich habe mir angeschaut, wie wurde der FCK auf das Feld geschickt, weil manchmal ist es ja gar nicht so leicht rauszufinden, ist das eine Vierer- oder eine Fünferkette. Von daher habe ich mir einfach auch mal die Realformationen auf dem Feld sozusagen dann angeschaut, die man ja auch in Statistiken sehen kann und geguckt, wo waren wir denn eher zu viert hinten, wo waren wir denn eher zu fünft hinten. Das ergibt eine Zahl. Und um es kurz zu fassen, nein, die Zahl 8 Spiele in der Dreierkette stimmt nicht. Wir haben 13 Spiele.
Moment, ja. ganz kurz. Du hast dir angeguckt bei Bundesliga.de, wie die Realformation war.
Genau.
Oder hast du dir angeguckt, wie die Aufstellung zu Spielbeginn war?
Nein, ich habe mir angeschaut, wie die Realformation war. Mit dem Ball, gegen den Ball und nicht nur das, was sozusagen am Ende kumuliert dasteht, sondern geschaut, wo ist eher eine Viererstruktur in der Abwehr zu sehen und wo ist eher eine Fünferstruktur in der Abwehr zu sehen. Und diese Auswertung habe ich jetzt vorliegen und möchte sie gerne mit dir teilen. Wir haben
eine ganz schöne Fleißarbeit, hau rein.
Ja, das war, aber ich habe ja sonst nichts zu tun. Ne? Und ja, man beschäftigt sich halt auch gerne mit der großen Liebe, die man so hat in seinem Leben. Und das ist nun mal der FCK bei mir. Also, wir haben 13 Spiele und noch andere Dinge. Ne? Das muss ich auch sagen, aber ich will ja nicht so viel über mich preisgeben. 13,
komm zum Punkt.
13 Spiele in der Viererkette. 13 von 34. Das heißt, die anderen 21 haben wir in der Dreierkette oder in der Fünferkette gespielt. Jetzt ist ja natürlich nicht nur die Frage, wie oft haben wir damit gespielt mit den unterschiedlichen Formationen, sondern wie viele Punkte haben wir denn damit eigentlich geholt? Wir haben insgesamt 39 Punkte geholt. Davon haben wir in 13 Spielen 12 Punkte geholt in der Viererkette und in 21 Spielen 27 in der Dreierkette. Also haben wir im Durchschnitt 0,92 Punkte pro Spiel in der Viererkette geholt und ungefähr 1,3 in der Dreier- bzw. Fünferkette. Das spricht meiner Meinung nach schon dafür, dass man sagen kann, die Dreier- bzw. Fünferkette war in Bezug auf unsere Mannschaft das erfolgreichere System. Wir haben 8-mal gewonnen, 3-mal unentschieden gespielt und 10-mal verloren. Das ist noch kein wahnsinnig guter Wert. Aber in der Viererkette haben wir 3-mal gewonnen, 3-mal unentschieden gespielt und 7-mal verloren.
Und die beiden Siege, 2 der 3 Siege in der Viererkette waren ja zumindest einer gegen ein völlig indisponiertes Hansa Rostock. Mhm. Und dieses glückliche Last-Minute-Ding gegen Osnabrück, oder? Da haben wir doch beides mal Viererkette auch gespielt.
Ich hab jetzt hier die allgemeinen Auswertungen stehen. Ich kann jetzt nicht mehr jedes Spiel einzeln angucken.
Ja. Ich krame nur gerade in meiner Erinnerung. Ich bin überrascht, dass wir tatsächlich 13 Mal Viererkette gespielt haben diese Saison.
Das ist so. Davon haben wir aber 10 Spiele haben wir unter Friedhelm Funkel in der Viererkette gespielt. 10 von diesen 13 Spielen. 3 haben wir noch am Anfang der Saison unter Dirk Schuster spielen müssen. Da war es aber auch nicht ganz so eine eindeutige Viererkette, muss man sagen. Das war die Zeit, wo Tomiak auch öfter mal ins zentral-defensive Mittelfeld nach vorne gerückt ist. Ja, da war Tomiak schon defensiver, als wenn da Nihus gespielt hat. Das war, ja, oder ein Raschel, das war schon dann auch eher Tendenz Fünferkette, aber es war nominell und dann nachher vom Gesamtüberblick schon eine Viererkette. Ich habe mir auch mal die Trainer einfach angeschaut. Die Trainer, wie viel Punkte die jeweils geholt haben. Also ihren Punkteschnitt berechnet. Interessiert dich das?
Das brauchst du gar nicht zu berechnen, das gibt's bei transfermarkt.de.
Ach, das ist ja wunderbar. Dann hätte ich mir ja diese Mühe gar nicht machen müssen.
Funkel hat 1,38.
Genau.
Schuster 1,29 und Dimi Gramotzis starke 0,5.
Ja, genau. Und Olli Schäfer hast du vergessen, der hat 0.
Ja, den habe ich jetzt, ja, der arme Kerl.
Er hatte auch ein Spiel.
Ja. Er kommt von, wie man erzählt, ob man Schäfer zählt oder den Martin. Egal. gut, wenn wir jetzt aber bei Funkel jetzt hier das letzte Spiel rausrechnen, ist es dann auch schwächer als Dirk Schuster, aber das ist jetzt wirklich Dibbelschießerei. Was willst du uns damit sagen mit dem Punkteschnitt?
Ja, also ich glaube, es ist ein bisschen das, was wir in der letzten Folge auch angesprochen haben. Wir sind wieder relativ nah an dem, wie wir in die Saison reingestartet sind. Ja, also sowohl von unserem Spielansatz her als auch von unserer Punktausbeute, auch ja, die Art und Weise, wie wir unsere Punkte holen, das ist schon wieder sehr, sehr stark das, was wir am Anfang gesehen haben. Und diese 6 Spiele unter Gramotzis, die wir über den Winter sozusagen hatten, sieht man ja mit den 0,5 Punkten. Unabhängig davon, dass es eine schwierige Konstellation war, weil viel Unruhe im Verein war. Aber da, wo man versucht hat, sich weiterzuentwickeln, ist die Mannschaft halt einfach ja mehr oder weniger in sich zusammengebrochen und hat weniger als die Hälfte der Punkte geholt als in den Spielen außerhalb dieser Phase.
Ja.
Von daher, ja, es ist natürlich eine interessante Frage. Also für mich ist ja immer die Frage, Rückblick, was bringt's? Es bringt immer nur dann was, wenn du was mitnimmst für die nächste Saison. Und meiner Meinung nach sollte man als Lehre mitnehmen, in der Mannschaft, die Mannschaft, wie sie jetzt in der Konstellation zusammengestellt ist, wie sie die Saison zusammengestellt war, braucht aktuell eine sehr stabile defensive Grundordnung, am besten in einer Fünferkette. Sie braucht einen Trainer, der Druck von der Mannschaft wegnehmen kann. Das hat man gesehen, das hat sowohl Dirk Schuster als auch Friedhelm Funkel auf ihre jeweilige Art und Weise gemacht. Sie brauchen aber offensichtlich auch jemanden, zu dem sie, ich würde jetzt nicht sagen aufschauen können, aber ja, der Erfahrung hat, der eine Mannschaft führen kann, der vielleicht schon die ein oder andere Schlacht geschlagen hat und der ja diesen Spielern auch Struktur geben kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Trainerprofil, was diese Mannschaft in dieser Kader, in dieser Konstellation braucht. Das ist das Realistische dessen, wo sie sozusagen Zweitliganiveau haben können. Die Experimente, die wir in der Zwischenzeit gesehen haben, glaube ich, waren grundsätzlich nicht falsch. Ich glaube, einiges von dem, was Dimi Gramotzis versucht hat, zu etablieren, wird etwas sein, was wir in den nächsten Jahren sowieso machen müssen. Wir müssen uns überlegen, wir brauchen einen konstruktiveren, progressiveren Ansatz mit dem Ball. Wie wollen wir das Spiel aufbauen? Wir haben es jetzt im Spiel gegen Braunschweig wieder gesehen. Es waren hauptsächlich individuell gute Leistungen, aus einer guten, dann ab der 10. Minute organisierten Defensive, die dafür gesorgt haben, dass wir die Punkte geholt haben. Und gute Standards. Wir sind sehr standardstark. Das ist sehr gut. Das ist auch der Grund, warum wir nicht abgestiegen sind. Aber wir brauchen Lösungen aus dem Spiel heraus mit dem Ball, die ja halt einfach mit dieser Mannschaft trainiert werden, Prinzipien, nach denen wir spielen wollen. Und ich sag mal, in der aktuellen Konstellation ist das tatsächlich eine Mannschaft, die defensiv orientiert auf Umschaltfußball ausgelegt ist und dazu noch eine hohe Standardstärke hat. Das ist das, womit man arbeiten kann. Und das muss auch das, also entweder muss das Profil sein des Trainers, der folgen muss auf Friedhelm Funkel, weil Friedhelm Funkel wird es nicht mehr machen. Oder man muss sich gut überlegen, in welche Richtung man diese Mannschaft steuern wollen wird. Und dann braucht man aber entsprechendes Spielermaterial. Entschuldigung. Ich habe mir es gerade aufgefallen. Man braucht entsprechendes Personal.
ja, also Wir wissen nicht, was nächste Saison ist. Wir wissen nicht, wer nächste Saison bei uns kickt. Wir werden wahrscheinlich 23 Spieler zusammenkriegen und dann gucken wir mal weiter. Für diese Saison finde ich, und das habe ich vorhin gesagt, deswegen habe ich letzte Woche gegen Hertha auch so wahnsinnig geärgert. Ich sag's nochmal, wir haben es letzte Folge schon gesagt, diese Mannschaft ist keine Viererkettenmannschaft. Und ich habe mich deswegen so wahnsinnig über diese Niederlage in Berlin geärgert. Nicht, weil wir verloren haben. Du kannst verlieren, wenn Rehse einen guten Tag hat, ja, und Tabakovic so einen guten Tag hatte wie da im Spiel gegen uns. Das finde ich völlig in Ordnung. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass wir zwei wirklich, wirklich gute Spiele machen in der Fünferkette gegen Holstein Kiel, gegen Magdeburg, die wir 4-1 nach Hause schicken. Und wir sahen in der Vergangenheit echt immer richtig schlecht aus gegen Magdeburg. Wir schicken die in der Fünferkette 4-1 nach Hause. Die haben wirklich keinen Stich gemacht. Und dann laufen wir in der Woche drauf wieder in diesem vermaledeiten 4-2-3-1 auf. Und das geht mir nicht in den Kopf, dass das schon wieder, das ist jetzt wirklich peak ungeduldiges und schwieriges Umfeld. So, das gebe ich zu. Denn am Ende haben wir den Klassenhalt geschafft und wir sollten vielleicht Danke Friedhelm sagen und genieß deine Rente. Mich ärgert's, mich macht das kirre, weil ich finde, nochmal, wir können das Spiel verlieren, dagegen sage ich nichts. Aber aus meiner Sicht war das Spiel schon zum Anpfiff verloren. Wir haben im Prinzip, ich verstehe den Gedanken dahinter. Ich verstehe den Gedanken, warum Funkel wieder in Viererkette aufgelaufen ist, weil er natürlich die starken Außen doppeln wollte. So, ne? Rehse auf der Berliner linken Seite, rechts weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie der heißt. Das ist ähnlich haben wir es ja auch gegen Fortuna Düsseldorf versucht. Ne? Da damals, Leute, hört den Podcast gerne nach. Damals lag es vor allen Dingen an Kenny Redondo, der auf die rechte Seite gerutscht ist und extrem defensiv gespielt hat und somit zusammen mit Ritter dann den Cholis in Schach gehalten hat. Das hat auch wunderbar geklappt, 60 Minuten lang, und am Ende schießt uns Düsseldorf trotzdem weg. So, ne? Also wir haben einfach diese Qualität nicht, um dieses Spiel zu machen. So, und Funkel hatte jetzt 13 Spiele bei uns. Vor dem Hertha-Spiel waren es 11 Spiele bei uns. Und er hat in diesen 11 Spielen zweimal mit Fünferkette spielen lassen und beide Spiele klar, auch gegen Kiel, haben wir klar gewonnen. Und die ganzen Viererketten-Geschichten vorher gingen nahezu alle in die Hose. Ich darf daran erinnern, dass wir ein wirklich, wirklich lausiges Derby gegen KSC gespielt haben. Das sich so eigentlich nicht wiederholen darf. Also ausgerechnet gegen Karlsruhe so aufzutreten, das finde ich schon echt ein starkes Stück. Ich rede mich hier gerade ein bisschen rasch, es tut mir leid. Nochmal, das ist natürlich peak ungeduldiges Umfeld und peak schwieriges Umfeld, aber ich sag mal so, vielleicht ist es für den FCK nicht so schlecht, dass der Trainer nächste Saison nicht mehr Friedhelm Funkel heißt. Oder was meinst du?
Das ist eben, also ich glaube, das ist eine sehr komplexe Frage. Ich glaube, es ist nicht schlecht, jetzt zu sagen, wir machen einen Cut und wir entwickeln die Mannschaft in eine andere Richtung. Dann muss aber, und das weiß auch jeder Verantwortliche hoffentlich beim FCK, natürlich auch die Frage im Raum stehen und dann auch beantwortet werden. Und die muss eigentlich jetzt schon fast beantwortet sein, weil jetzt die Kaderplanung beginnt für die nächste Saison. Welchen Fußball wollen wir spielen? Und wie planen wir damit umzugehen, wenn wir merken, das funktioniert nicht? Also ich denke, was wir gesehen haben, ist in der Dreierkette, und ich gebe dir vollkommen recht, das mit der Viererkette, das war ein Experiment. Ich finde es dann auch ein bisschen seltsam, dass wir dann nicht in der Lage sind, auch, ich sag jetzt mal, in-game sozusagen dann auch mal unsere Formation zu ändern, unsere taktische Formation zu ändern, weil wir auch relativ früh ja auch gegen Hertha schon gemerkt haben, dass das schwierig wird, 90 Minuten lang. Und du hast recht, Friedhelm Funkel hat jetzt insgesamt 3 Spiele mit der Dreierkette spielen lassen und die hat er alle 3 gewonnen, weil gegen Braunschweig haben wir jetzt auch mit der Dreierkette gespielt. Ja. So, ja, sind drei Spiele, ist jetzt nur eine Statistik im Saisonausklang und da spielen natürlich auch noch andere Faktoren eine Rolle, wie Motivation, Druck, ebenso psychosoziale Faktoren der Spieler, Konstellationen, die man ausgleichen musste in der Mannschaft wegen Sperren, wegen Verletzungen und so weiter. Aber ja, worauf ich hinaus wollte ist, wenn man sich überlegt, wie man weiterfahren will, kann man mit dieser Mannschaft schon mal sagen, man hat eine gute Basis, auf die man zurückfallen kann. Ich glaube, wenn wir auch nächste Saison einen Trainer nehmen werden, der das Ziel hat, den FCK weiterzuentwickeln, dann hat der jetzt zumindest schon mal eine richtige Basis mit diesem Kader zu sagen, also wenn alle Stricke reißen, kann ich immer wieder auf die Dreier-Fünfer-Kette umstellen, egal was ich mir mit oder gegen den Ball für eine Formation vorstelle. Das ist gut zu wissen, da haben wir eine eigene Stärke, die haben wir jetzt gegen Saisonende nochmal gezeigt, dass wir mit diesem massiven Zentrum, mit einem sehr zentrumsorientierten Fußball nach vorne und nach hinten und starken Standards in der zweiten Liga bestehen können. Das ist gut, das kann Selbstbewusstsein geben, auch für den Saisonstart nächste Saison. Aber es muss dann auch klar sein, in welche Richtung soll diese Mannschaft weiterentwickelt werden. Weil, wenn man sich jetzt mal die ganze zweite Liga anguckt und auch das, was in der ersten Liga passiert. Es gibt ja immer so, ich sag jetzt mal, so allgemeine Fußballtrends, die man so beobachten kann. Und momentan sind ja überall die Saisonabschlüsse, auch in Podcasts zu hören, wo sich dann richtige Experten dazu äußern, was waren jetzt so die Taktiktrends der Saison und was sieht man da für Entwicklungen. Und ich meine, es ist kein Zufall, dass in der ersten Liga Leverkusen und Stuttgart so weit oben stehen, weil das genau zwei der Teams sind, die Ballbesitz, die mit dem Ball eine Idee haben, wie sie das Spiel gestalten wollen und auch können, und das mit einer sehr guten Idee gegen den Ball verbinden. Und das zeigt sich. Also das gilt ja auch für die zweite Liga. Kiel, Düsseldorf, Pauli, das sind Mannschaften, die schon einen ballbesitzorientierten Fußball spielen, die raumorientiert verteidigen. Ich sag's jetzt einfach mal so ganz pauschal, das stimmt nicht für jedes Spiel, aber so ungefähr kann man sich's vorstellen. Eine raumorientierte Verteidigung, eine sehr progressive Spielweise, die meiner Meinung nach sehr stark beeinflusst ist von Roberto De Zerbi. Vielleicht sehen wir ihn nächste Saison bei Bayern München. Ich fänd's super, dann hätten wir nämlich das Original in der Liga und ich könnte meinen Roberto De Zerbi Fetisch noch ein bisschen näher ausleben, aber
schläfst du dann in Filip Kalutsch Bettwäsche und der Kissenbezug ist dann De Zerbi Kissenbezug oder wie darf man das dann
vorstellen? Oder ein De Zerbi Kuscheltier oder so.
De Zerbi Schlafanzug?
Ja, oder eine De Zerbi Taktiktafel aus Plüsch. Irgendwie sowas. Nein, also ich finde, das merkt man schon. Ja, also wir wollten ja nachher vielleicht auch noch kurz über Leverkusen sprechen, was die jetzt so speziell macht. Das ist schon sehr stark geprägt, meiner Meinung nach, davon, was De Zerbi jetzt die letzten 2-3 Jahre in Brighton entwickelt hat. Und da muss man, also muss man nicht. Du kannst auch mit einem guten Umschaltfußball und mit einer guten, zentrierten, massierten Defensive kannst du auch erfolgreich sein. Ja, siehe Union zum Beispiel, die das letzte Saison oder die Saison davor ja gezeigt haben, dass du damit auch weit kommen kannst. Auch Darmstadt hat jetzt nicht den progressivsten Ansatz gepflegt, als sie aufgestiegen sind. Das heißt, das geht schon. Aber es gibt gewisse Trends. Darauf werden auch die anderen Teams reagieren und das zeichnet sich schon ab, dass wenn du erfolgreich und ganz weit nach oben willst, dann musst du auch eine Idee haben, was du mit dem Ball machst. Zumindest wenn du es langfristig anlegst. Heidenheim macht das ja auch zum Beispiel. Die parken ja auch nicht nur den Bus.
Lass uns mal noch beim FCK bleiben, bevor wir jetzt hier dann noch über Heidenheim sprechen. nach Brighton und Leverkusen und Stuttgart. Vielleicht noch ganz, ganz kurz zurück. Wie gesagt, wir machen nochmal eine Saisonrückblicksfolge, aber ich glaube, was wir jetzt schon feststellen können, ist, dass sich sehr viel tun wird in unserem Kader. Mhm. Wir werden nächste Saison ein anderes Gesicht, glaube ich, haben. Es werden sehr viele Spieler gehen und sehr viele neue Spieler kommen. Mhm. Das ist vielleicht auch, keine Ahnung, ob das normal ist, wenn du 14. wirst. Beim FCK scheint das normal zu sein. Jetzt nehmen wir mal an, Funkel wäre geblieben. Dann hätte dieser Kaderumbau noch viel heftiger werden müssen. Ne, weil dieser Ansatz, den Funkel spielen wollte und auch gegen Hertha wieder spielen wollte, obwohl er eben vorher zweimal gut mit der Fünferkette funktioniert hat, erfordert zum Beispiel starke Außenspieler, erfordert starke defensive Außenverteidiger, die dann aber auch nach vorne Akzente setzen. Die zu finden, ist wahnsinnig schwierig. Starke Außenspieler ist schon schwierig, aber solche Außenverteidiger zu finden, halte ich für in unserer Situation wirklich für sehr, sehr, sehr schwierig. Mhm. Aber ich rede jetzt irgendwie ins Blaue hinein. Ne? Also aus meiner Sicht, man hätte ja mit Funkel weitermachen können. Ob Hängen mit ihm hätte weitermachen wollen, steht auf einem anderen Blatt, das weiß ich nicht. Aber dann hätten wir wirklich extrem umbauen müssen, um in dieses 4-2-3-1, was Funkel ja offensichtlich einfach wirklich spielen will, um da einen Kader hinzustellen.
Ja, das stimmt. Ich denke, wir müssen halt, das hast du ja ganz am Anfang auch gesagt, also unabhängig davon, mit wem wir jetzt weitergehen, und ich bin mir relativ sicher, dass man im Hintergrund schon ungefähr weiß, in welche Richtung es gehen wird, ob das eher, ich meine, es gibt ja ein paar Kandidaten, die genannt werden, die genannt wurden, wir wollen uns da jetzt nicht an Spekulationen beteiligen, aber was natürlich klar ist, ist, wenn du einen neuen Kader planst, musst du wissen, was für eine Spielidee hat der Trainer, mit was hat er schon erfolgreich sich ausgezeichnet in der Vergangenheit. Nur als Beispiel jetzt, wenn wir über einen Wimmer von Austria Wien, der ja schon im Winter mal Thema war beim FCK, sprechen, der hat halt hauptsächlich mit Dreierkette gespielt, dann wäre es wahrscheinlich sinnvoll auch zu sagen, man behält diese Dreierkette bei. Aber auch wenn wir mit Dreierkette spielen wollen, brauchen wir oder müssen wir Umbrüche kompensieren. Ja, also wer weiß, was mit Kraus ist, wer weiß, ob Touré über die Saison weiter bleiben wird. Ich schätze, Elvedi wird bleiben. Tomiak ist sicherlich auch ein Spieler, der Begehrlichkeiten geweckt hat. Also wie viele von den zentralen Lösungen haben wir dann noch? Und dann ist halt die Frage, was will der neue Trainer für ein System spielen? Und das wäre jetzt meiner Meinung nach, ja, selbst wenn es jetzt Funkel gewesen wäre, hätte man halt dann geschaut, dass man die Verteidigungslinie auf eine Viererkette ausrichtet. Das wäre schon gegangen. Aber ja, das hat halt sehr viel damit zu tun, wen möchtest du, was möchtest du für einen Ansatz spielen in Zukunft und welche Spieler brauchst du dafür? Wir brauchen einen, auch für eine Dreierkette, einen linken Innenverteidiger. Den haben wir immer noch nicht. Ich glaube, dass, und das darf man jetzt, können wir auch nochmal zurückgucken, das war ja auch eigentlich das Ziel heute, wir haben 64 Gegentore gekriegt diese Saison. Das ist ein sehr, 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 sehr hoher Wert. Damit haben wir die zweitschlechteste Abwehr der Liga, beziehungsweise die zweitmeisten Gegentore der Liga. Und jetzt kommt ein kleines Quiz, was ich vorbereitet habe. Meiner Meinung nach, einer der Gründe, warum wir so viele Gegentore bekommen haben, ist, dass wir nie eine wirklich konstante Formation in der Abwehr gefunden haben. Also weder die Frage Viererkette, Fünferkette, das haben wir zwischendurch immer mal wieder gewechselt. Das haben wir auch stellenweise im Spiel dann immer mal wieder gewechselt. Das soll jetzt gar nicht irgendwie Kritik sein, das zeigt ja auch eine gewisse Flexibilität. Das ist nicht der Punkt, sondern die Frage, wer hat da gespielt? Also Namen sozusagen. Wir hatten nie eine wirklich zentrale Achse, die sich da irgendwie herausgebildet hätte. Wir haben Elvedi thematisiert, der immer gespielt hat bis aufs letzte Spiel. Das heißt, der war immer eine Konstante in der letzten Kette. Aber um Elvedi herum und auch Elvedi an sich hat gewechselt. Ja, also innerhalb der Kette verschiedene Positionen, linker Innenverteidiger, rechter Innenverteidiger, zentraler Innenverteidiger, hat Elvedi alles gespielt. Aber sonst haben wir keine Konstanz reingebracht. 34 Spiele. Was glaubst du, mit wie vielen verschiedenen Abwehrformationen, also Namen und Konstellationen, hat der FCK in 34 Spielen gespielt?
Das ist eine verdammt schwierige Frage. Also wir hatten ja links, hat glaube ich auch schon mal Zuck dann auch begonnen, ne, vor seinem Kreuzbandriss.
Genau.
Redondo hatten wir auch schon mal auf links.
Ja.
Rechts hatten wir Ronstadt und Zimmer und hat vielleicht sogar Hercher auch mal begonnen, rechts hinten.
Weiß nee, aber genau. Durm.
Durm, genau, stimmt. Dann hatten wir Soldo. Dann
Ronstadt hat auch teilweise drin. Begonnen.
Ronstadt
ja,
auf rechts.
Ja. Ah, okay.
Ja. Dann hatten wir Soldo zeitweise in der Zentrale, Kraus zeitweise in Lecco Grande. Ich würde sagen, in 34 Spielen haben wir 18 verschiedene Konstellationen gesehen.
Fast. 21.
20?
21.
Ich wollte erst 20 sagen, verdammt.
21. Und das Erstaunliche daran ist, dass es gibt zwei Formationen, in denen haben wir am häufigsten gespielt. Und dann gibt's ganz, ganz viele so einmalige Konstellationen, in denen wir gespielt haben, wo wirklich auch, klar, das ist natürlich dann auch mal, da ist ein Spieler mal gesperrt, da ist mal ein Spieler irgendwie verletzt, das ist klar. Aber es gab auch einfach wirklich innerhalb der Zentrale dann, also die zentralen Zuordnungen, nicht nur die Außen. Wenn du dir eine Fünferkette anguckst, dann hast du 5 Spieler, wenn du eine Viererkette anguckst, hast du 4 Spieler. Das heißt, auf einer Fünferkette kann schon mal schneller sich eine Veränderung ergeben. Das nimmt die Statik nicht auseinander. Ne? Aber die Statik in einer Fünfer- oder Dreierkette entsteht ja durch die Konstellation der 3 Innenverteidiger. Und dann die Schienenspieler sind ja mehr oder weniger, ich sag jetzt mal, Plus-Players. Aber egal, wir hatten 2 Konstellationen, in denen haben wir jeweils 5 Spiele bestritten. Und ansonsten haben wir im Prinzip nur noch durchgewechselt. Und die erste Konstellation ist Pucher links, Tomiak halb links, Kraus zentral, Elvedi halb rechts und Zimmer rechts. In dieser Konstellation, in dieser Fünferkette haben wir unter Dirk Schuster 5 Spiele gespielt. Und wir haben unter Friedhelm Funkel in einer Konstellation, nämlich Pucher links, Tomiak halb links, Elvedi ist eine Viererkette. Pucher linker Verteidiger, Tomiak linker Innenverteidiger, Elvedi rechter Innenverteidiger und Zimmer rechter Verteidiger, auch 5 Spiele gemacht. Und ansonsten haben wir in fast jedem Spiel die Formation verändert. Es ist einfach keine Konstanz reingekommen in diese ganze Mannschaft, in diese ganze Statik. Und von daher wird die nächste Transferperiode wird eine der wichtigsten Transferperioden der vergangenen Jahre, vielleicht der vergangenen, ja, überhaupt, weil wir jetzt einen Umbruch in dieser Mannschaft stattfinden lassen, den wir ja schon verzögert die ganze Saison so ein bisschen spüren, wo wir uns von Spielern trennen werden, die mit uns einen langen Weg gegangen sind, wo man aber merkt, die sind nicht mehr so leistungsfähig, dass sie in der zweiten Liga einem Verein wie dem FCK sportlich auf Leistungsebene sozusagen noch weiterhelfen können. Und dafür wirst du Ersatz brauchen, der technisch, spielerisch, taktisch auf einem Zweitliganiveau ist, der aber gleichzeitig auch das wieder mitbringt, was beim FCK so wichtig ist, nämlich nicht so eine Scheiß-Egal-Mentalität, sage ich mal auf gut Deutsch, sondern sich, wenn es geht, mit dem Verein identifiziert, alles auf den Platz lässt. Friedhelm Funkel würde sagen, Betze-Spieler, die wir brauchen. Genau das wird die Schwierigkeit sein. Und das sind sehr viele Bälle, die man da in der Luft halten muss für die nächste Saison, die man als Kaderplaner in der Luft halten muss. Ist die Frage, wer macht die Kaderplanung? Ist ja auch noch offen. Und deshalb wünsche ich mir auch, möglichst bald, dann sozusagen intern hoffe ich, dass es schon stattgefunden hat, aber auch für uns extern sozusagen dann auch Sicherheit, wer wird in der nächsten Saison den FCK trainieren und wie wird der Fußball aussehen oder wie soll der Fußball aussehen, den wir dann zu erwarten haben unter diesem neuen Menschen.
Ich finde, dieser Saisonbeginn unter Schuster ist schon so weit weg, oder? Also diese Fünferkette mit Kraus in der Zentrale, die hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm.
Ja.
Umso wichtiger, dass wir nach dem Pokalspiel irgendwann unseren Saisonrückblick aufnehmen und uns das alles nochmal in Erinnerung rufen.
Ja.
Wollen wir jetzt damit überleiten auf das Pokalfinale?
Das können wir gerne tun.
Du wolltest uns noch was erzählen zur De Zerbi-Taktik, die Xabi Alonso spielen lässt.
Naja, also es ist ja nicht De Zerbi in Reimform, meiner Einschätzung nach, aber es hat schon sehr viele Elemente. Das Problem ist, wenn du gegen Leverkusen spielen willst, wir haben in der ganzen Saison eigentlich immer dann die besten Ergebnisse erzielt, wenn wir im Mittelfeld relativ früh, also ab dem zweiten Drittel angefangen haben zu pressen, sehr mannorientiert, die Spieler aufzunehmen, aggressiv sozusagen in den Zweikampf zu gehen. Das Problem ist, dass Leverkusen, weil sie eben einen von De Zerbi beeinflussten Fußball spielen, genau diese Situation will. Die sind gar nicht darauf aus, dass du dich sozusagen irgendwie schön in die Ordnung zurückziehst, sondern das Ziel von Leverkusen, oder sie haben sehr gute Prinzipien und Problemlösungsstrategien, wenn der Gegner beginnt zu pressen. Ihr Ziel ist es auch, zu beginnen, dass der Gegner, also das Pressing auszulösen sozusagen des Gegners. Dann gehen nämlich Räume auf, die ganze Mannschaft zieht sich so ein bisschen zusammen, zentriert sich zentral, spielt relativ viele kurze Bälle und vor allem, was Leverkusen ganz extremst macht und was uns vor große Herausforderungen stellen wird, ist, sie spielen immer in den Druck rein. Also es ist ihnen gar nicht so wichtig, den freien Spieler anzuspielen, sondern sie spielen in den Druck. Sie spielen, weil sie auch wissen, sie haben mit, ja, ich muss ja gar nicht anfangen aufzuzählen, kannst eigentlich jeden nehmen, technisch starke Spieler, vor allem halt Florian Wirtz, der vorne unter höchstem Druck die Bälle annehmen kann, aber auch wieder in den Druck zurückspielt und dann mit schnellen Pass, Spitz-Klatsch-Kombinationen sozusagen, dann auch da unter Druck, im Druck sozusagen kombinieren und durch ein sehr gutes Positionsspiel sich immer wieder Chancen herausspielen. Wenn es nicht geht, auf die Seite legen, dann stoßen die Außenverteidiger durch. Ja, das wird extremst, extremst schwierig, weil wir auch nicht dafür, ich sag jetzt mal, bekannt sind, eine gute Raumverteidigung zu spielen. Wir spielen schon eher mannorientiert und das ist genau das Spiel, was Leverkusen will. Sie spielen nicht so schnell vertikal, wie das De Zerbi machen würde. Bei De Zerbi kann man so im Prinzip vereinfacht sagen, hast du keinen Druck, spielst du horizontal, hast du viel Druck, spielst du vertikal. Und entsprechend natürlich verbunden mit einem präzisen Positionsspiel. Bei Leverkusen ist es nicht so. Die spielen auch unter Druck mal horizontal und dann spielen sie, lösen sie die Situation so schnell auf durch gute Laufwege, dass sie dann super viel Tempo erzeugen, dass dann sozusagen sich ins Spiel, das sieht dann so aus wie Tempowechsel, ist aber sozusagen einfach ein Flow, den die echt gut drauf haben. Und vor allem, sie kommen auch spät immer noch sehr gefährlich. Vor die Kiste, haben ja auch schon ganz oft in der Nachspielzeit ein Spiel nochmal dann gezogen oder zumindest den Ausgleich erzielt und sind deswegen ja auch, ich glaube, die einzige Mannschaft in Europa, die noch ohne Saisonniederlage ist und gehört meiner Meinung nach zu den besten drei Mannschaften aktuell in Europa. So, von daher müssen wir uns da, glaube ich, nichts vormachen. Die dominieren gerade die ganze Bundesliga weg. Die sind in der Euroleague im Finale. Das werden die meiner Meinung nach auch ziehen. Und dann kommen wir und an uns werden sie scheitern. Und ich sage jetzt kurz, wie. Wir spielen ein relativ tiefes 5-4-1, so wie es Gladbach geschafft hat, gegen sie zu spielen. Machen die Räume ganz eng und gehen gar nicht in diese Mannorientierung rein, sondern halten stoisch den Raum eng. Dann kannst du es schaffen, wenn du ganz viel Glück und einen richtig guten Torwart hast, dass du mit 0-0 in die Verlängerung kommst. Oder dass du, wenn Leverkusen spät ungeduldig werden würde und dann die Außenverteidiger weiter vorzieht, dass du dann eventuell über die Außen in eine Umschaltsituation kommst und dann in der 97. Minute im Endeffekt Dixon Abiyama dann zum Held wird, indem er
Stein schicken. Ein Hanslik. Das ist ein Spiel wie gemacht für Daniel Hanslik.
Und dann bauen wir ihm eine Statue vor dem Fritz-Walter-Stadion. Nein, aber ich glaube, das könnte ein, also du kannst natürlich, ich glaube, es wird sackschwer, ja, aber da ist gut. Nenn mich Orakel, wer hätte das gedacht, dass es schwer wird. Aber ich glaube, es gibt Möglichkeiten, Leverkusen ganz, ganz lange zu nerven, anders zu nerven, als du es vielleicht bei anderen Mannschaften machen würdest, nämlich indem du sie nicht über den ganzen Platz verfolgst, indem du zentral alles dicht hältst und versuchst, dagegen zu halten. Ich glaube, das könnte funktionieren und dann holen wir den Pokal.
Ich habe Leverkusen ja live gesehen diese Saison in Freiburg. Mhm. Da sind sie durch Wirtz direkt in der zweiten Minute in Führung gegangen.
Ja.
Freiburg konnten da noch ausgleichen in der 10. Aber auch da war Leverkusen eigentlich echt, also die haben sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die waren da komplett über 90 Minuten eigentlich überragend gut.
Ja.
Zwischendrin hat sich Freiburg noch ein bisschen aufgebäumt, mit guten Einzelaktionen vor allen Dingen auch. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Beeindruckendsten fand ich eigentlich, dass Robert Andrich war nicht im Spiel und hat sich dann vor unseren Plätzen aufgewärmt. Alle Leverkusener Spieler haben sich da aufgewärmt und die hatten dann einen Freistoß. Und ich bin ziemlich sicher, dass Andrich mit Tapsoba war es, gewettet hat, dass der Kollege den Freistoß über die Latte schießt. Hat er auch gemacht und Andrich stand dann unten am Feld und hat gejubelt, dass Leverkusen gerade nicht ins Tor getroffen hat. Da dachte ich auch, sowas kannst du echt nur machen, wenn es gut läuft und in der Mannschaft auch richtig, richtig gut läuft.
Ja, ja.
Ansonsten fällt dir sowas auf die Füße.
Ja, von daher, also ich würde auch ganz, ganz dringend empfehlen, dass Thomas Heng nächste Saison Xabi Alonso holt. Ich denke, das wäre der richtige Trainer für uns. Der hat eine Mannschaft ganz gut offensichtlich weiterentwickelt und ich glaube, der wird auch so von seinem Charakter her super zu uns passen. Wäre auch vom Format sicherlich der Trainer, der zum FCK, der
das Robert Andrich. Und Robert Andrich würde endlich unsere Defensivprobleme in der Mittelfeldzentrale
beheben. Könnte man machen.
Jetzt wird's albern. was tippst du denn?
Fürs Finale.
Komm, lass uns Tippspiel machen fürs Finale am Samstag.
Ach, das ist einfach echt. Das ist halt immer die Frage, was tippst du? Tippst du das, was du denkst, was passiert, oder tippst du das, was du dir wünschst?
Ich sag dir meinen Tipp. Ich sage, wir fangen uns sehr früh schon ein Gegentor, bäumen uns dann aber auf und gleichen noch vor der Halbzeit irgendwie aus. Wir gehen mit 1-1 in die Halbzeit. Danach gibt's eine wahnsinnige Abwehrschlacht. Und am Ende gewinnen wir das Ding 2-1.
2-1 ist dein Tipp?
Sag ich jetzt einfach.
Okay, also machen wir's so. Ich wünsche mir ein 1-0 nach Verlängerung. Das wäre mein Wunsch. Und ich glaube, ein realistisches Ergebnis wäre ein 7-1 für Leverkusen.
Ja, wollte ich gerade sagen. 6-1, 7-1.
Also aber wie gesagt, wir haben auch gegen Kiel gesagt, es ist ja immer eine Frage der Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass Lautern dieses Spiel gewinnt, ist verschwindend gering, aber sie ist nicht da. Und wie gesagt, wenn man sich überlegt, wie man Leverkusen lange nerven kann und wenn man nicht die Geduld verliert, weil gegen Leverkusen darfst du nicht die Geduld verlieren. Ja, du musst einfach versuchen, trotz dieser ganzen Kulisse, trotz diesen 80.000 Menschen, die da wahrscheinlich größtenteils in Rot dich nach vorne peitschen werden, musst du versuchen, dich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Weil das ist genau das, was Leverkusen will. Die wollen, die suchen die Räume, die entstehen, wenn wir sie anlaufen. Und da müssen wir resilient sein. Und dann können wir es vielleicht schaffen, das lange offen zu halten, das Spiel. Das wäre mein Wunsch.
Wir wissen ja, der Pokal hat seine eigenen Gesetze.
Oh Gott.
Das Spiel dauert 90 Minuten. Und irgendwie werden wir das Runde schon ins Ecke gekriegen.
Ja, genau. Ja, das war jetzt im Prinzip einmal alle Plattitüden hintereinander gereiht. Das war sehr schön. Und aber im Prinzip ist es genau das, ne? So ist es halt.
Ja. Oder anders ausgedrückt, wir haben keine Chance, also nutzen wir sie.
So, ja.
Und jetzt mache ich, glaube ich, die letzte Plattitüde, nämlich Deckel drauf.
Wollen wir einen Deckel drauf machen? Hast du alles gesagt, was du sagen willst?
Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt schon alles gequatscht habe in der letzten Stunde.
Ich glaube, wir haben es gut gemacht.
Belassen wir es. Ja. Belassen wir es so einfach dabei. Leute, folgt uns auf Spotify in dem Podcatcher eurer Wahl. Bewertet uns, wenn euch diese Folge gefallen hat. Bewertet uns nicht, wenn es euch nicht gefallen hat. Kontaktiert uns, wenn ihr Anmerkungen habt, Wünsche habt, Kritik, Lob habt, über alle Social Media Kanäle, die so relevant sind, oder über E-Mail, teufelimdetailpodcast@gmail.com. Wir hören uns wieder nach dem Pokalspiel. Wir haben jetzt das war jetzt Folge 12. Ich glaube, wir haben in jeder Folge irgendein Versprechen abgegeben, wann wir wiederkommen, und haben es nie eingehalten. Deswegen machen wir das jetzt hier nicht und sagen einfach nur, wir hören uns nach dem Pokalspiel. Es wird noch einen Saisonrückblick geben.
Genau, mindestens einen.
Wie der genau aussehen wird, das wissen wir noch nicht. Sebastian hat wahrscheinlich schon irgendwelche Pläne. Ich habe noch keine, aber es wird irgendwas geben.
Du wirst von ihnen erfahren.
Ich
werde, so wie ihr da draußen. Genau.
In diesem Sinne, Deckel drauf, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Macht's gut. Ciao.
Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung.
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was draus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.